Das ist der Wirtschaftspodcast Main Koblenz. Starke Wirtschaft, gutes Leben. Ein Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein. Herzlich willkommen zu einer Premiere im Podcast der Wirtschaftsförderung Main Koblenz. Wir starten heute unsere Reihe Unternehmerpersönlichkeiten. Denn wir wollen wissen, wer sind die Menschen hinter den großen Logos unserer Region? Was treibt sie an? Wie gehen sie mit Krisen um? Und wie blicken sie auf unsere Heimat? An meiner Seite begrüße ich die Prokuristin der WFG, Frau Emde. Frau Emde, wir haben uns für dieses Jahr viel vorgenommen. Warum liegt Ihnen gerade dieses persönliche Porträtformat so am Herzen?
Ja, schönen guten Tag, liebe Frau Eschbach. Wir haben im Landkreis Main-Koblenz ganz tolle mittelständische Unternehmen. Und gerade die sind es, die der Wirtschaft hier eigentlich ihr Herzblut verleihen. Also es sind die Unternehmenspersönlichkeiten, Frauen wie Männer, die diese Region prägen. Wir haben natürlich auch Konzernunternehmen, aber ich glaube, dieser gute Mix macht es. Und Führungsköpfe können auch gute Beispiele geben für das, was sie tun, was sie im Positiven tun, was sie aber auch vielleicht schon mal, wie sie eine Krise überstanden haben. Und ich glaube, diese Beispiele, und da haben wir bestimmt ganz viele, können auch Mut machen für andere Unternehmenspersönlichkeiten. Und ich glaube, mit diesem Format erreichen wir auch noch mal eine andere Zielgruppe, vielleicht auch junge Unternehmen, die noch am Start stehen und denen wir Mut und Hoffnung darüber machen können. Deshalb freue ich mich auf unsere neue Serie.
Ich freue mich da auch sehr drauf und ich sehe es irgendwie schon vor mir, Frau Emde. Ich sehe es, dass wir daraus ein Live-Format entwickeln und demnächst die Stadthallen anmieten müssen, um genau diese Unternehmerpersönlichkeiten für den Podcast auf das, das rote, das blaue, das blaugrüne Sofa der Wirtschaftsförderung zu bekommen. Ja, unser erster Gast, der verkörpert genau dieses Spannungsfeld, von dem Sie auch gesprochen haben. Also, dass wir halt sagen, wir haben Unternehmen in der Region, die hier so zwischen Tradition und Moderne aufgestellt sind, beides verbinden und das ist einfach jetzt hier perfekt. Denn er leitet ein Unternehmen mit, das müsst ihr euch jetzt bitte vorstellen, 2 Millionen Kundenkontakten im Monat und ist doch im Kern dem Handwerk treu geblieben. Herzlich willkommen, Bernd Kütscher von den Lohners.
Hallo Frau Eschbach, hallo Frau Emde, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Das ist eine Wahnsinnszahl, 2 Millionen Kundenkontakte, oder?
Ja, die kommen ja zum Glück nicht auf einmal, sondern über viele Tage verteilt. Aber ja, es ist dem Kundendruck, den man so hat, wenn ich jetzt gerade so die zurückliegenden Feiertage mir anschaue, das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll für das gesamte Team. Es muss alles gebacken werden, dann der Versand, also der eigene Innenbetrieb, die Logistik und nicht zuletzt der Verkauf draußen an der Front.
Genau. Sie haben es gerade gesagt, also für die Lohners nicht kennen, ich kann es mir nicht vorstellen, aber nur das, was nochmal erwähnen, Ihr Handwerk ist das Backen und es gibt von Ihnen viele Filialen draußen und ich glaube genau an den Ostertagen, Sie haben es erwähnt, da standen die Menschen nicht nur morgens und wollten die wunderbaren Hefekränze abholen, sondern das Telefon klingelt dann parallel auch noch ganz häufig und bimmelt, oder?
Ja, wie gesagt, es ist eine Bäckerei zu betreiben, ist schon ein sehr anspruchsvolles Geschäft. Mhm. Ich bin sehr dankbar, dazu hier ein großartiges Team zu haben, was jeden Tag die Extrameile gibt, auch in der Verwaltung neben den eben genannten Bereichen. Also es ist schon ein großartiges Unternehmen, was aber Wurzeln und Werte hat. Und diese Wurzeln liegen halt bei der Familie Lohner. Und ich darf jetzt seit einem knappen Jahr da ein Stück weit mitwirken.
Okay, machen wir vielleicht ganz kurz ein bisschen Faktencheck. Wie viele Filialen, wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Wir sind bei 187 Fachgeschäften und haben rund 2200 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, korrekterweise.
Wahnsinn. So, dann starten wir mit unserer ersten Rubrik. Das sind so 5 schnelle Fragen, lieber Herr Kütscher, zum Warmwerden, um in den Podcast reinzukommen, mit der Bitte um spontane Antworten. Kommen wir zu Ihrer Ausbildung. Bäcker, Betriebswirt oder Visionär, was dominiert Ihren Alltag?
Also erstmal bin ich vom Herzen Bäckermeister und ich glaube, diese Liebe zum Produkt braucht es auch, um eine Bäckerei erfolgreich zu betreiben. Von daher würde ich sagen, Bäckermeister first.
Wunderbar. Ihr erster Eindruck, Sie waren vor 20 Jahren schon einmal im Betrieb. Was hat sich bei Ihrer Rückkehr als Geschäftsführer am meisten verändert?
Na, es geht los bei der Zahl der Fachgeschäfte. Es waren damals 60 Fachgeschäfte, ja. Mhm. und bis hin zu den ganzen Strukturen. Das Vertriebsgebiet hat sich deutlich vergrößert. Das war damals so, ich sag mal, Eifel, Mosel, Hunsrück und inzwischen geht's bis Mainz runter, Wiesbaden, Trier. Trier ging damals los, da habe ich bei geholfen, diesen Trierer Markt zu öffnen. Hoch bis hinter Bonn, kurz vor Köln. Das ist schon ein sehr spannendes Vertriebsgebiet. Und ja, damit verbunden auch immer die Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das war damals gefühlt einfacher, ja, Menschen zu finden, die mitwirken wollen. Da suchen wir jederzeit noch Menschen, die uns gerade auch im Verkauf helfen.
Gut, dass wir das in den ersten 3 Minuten des Podcasts drin haben, denn wir werden das in den Shownotes verlinken. Wenn ihr jetzt begeistert seid, meldet euch. Ihr könnt euch direkt aus dem Podcast raus bewerben. Der Digitalcheck. Welches KI-Tool hat Ihnen heute schon Zeit gespart, lieber Herr Kütscher?
Ich habe tatsächlich heute mit Claude gearbeitet, bei einer internen Bewertung von etwas und nutze das auch für, ich sag mal, so rechtliche Bewertung und so. Wobei man natürlich immer aufpassen muss. KI kann auch Fehler machen, da darf man nicht alles blind glauben. Mhm. Aber ich nutze KI nahezu jeden Tag und es spart mir Zeit.
Dann kommen wir zum Produkt. Welches Lonas Brötchen ist für Sie das Maß aller Dinge?
Das ist Lonas Liebling, unser Lieblingsbrötchen. Wir haben damals, das ist auch vor 20 Jahren entstanden, die Idee, diese Brötchen umbenannt. Die sind vorher normale Brötchen. Da haben wir so einen kleinen Wettbewerb gemacht und raus kamen dann Lieblinge. Dann haben wir mit so einem L, dieses Lona-L, da reingebrandet, sodass das Brötchen auch unverwechselbar ist. Also das Weizenbrötchen, Lonas Liebling.
Wunderbar. Und zum Schluss die Gretchenfrage. Ist ein belegtes Brot eine vollwertige Mahlzeit?
Aber selbstverständlich. Es ist sogar die beste Mahlzeit. Ne? Wenn man überlegt, kulturhistorisch kommen die Menschen ja vom Abendbrot und es hat den Menschen nicht geschadet, ja, nicht jeden Tag Fleisch zu essen. Wobei, man kann ja auch ein leckeres Fleisch aufs Brot legen.
Wunderbar. Ganz lieben Dank. Und jetzt geht's wieder zurück an Frau Emde. Frau Emde wird sich mit Ihnen darüber unterhalten, wie man eben so ein Erbe auch weiterführt.
Ja, ich kann mich noch gut erinnern, als wir vor, sind jetzt dieses Jahr 30 Jahre, mit Achim und Ellen Lohner die Gespräche geführt haben. Da ging es damals um die Ansiedlung in Polch. Und da war der Herr Lohner ja in vollem Tatendrang, weil er einen neuen Standort von Cochem über Hamburg kommend, einen neuen Standort suchte, um ja, sein Traum des Bäckers, ich glaube, da haben Sie auch viel gemein, Herr Kütscher, Sie und der Herr Lohner, zu verwirklichen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass die Lohners letztendlich in Polch auf einem Areal angesiedelt werden konnten, wo sie auch Entwicklungsmöglichkeiten hatten. Die Lohner sind gewachsen, wie Sie eben gesagt haben. Das Lohner Ehepaar hat sich mittlerweile aus der aktiven Geschäftsführung zurückgezogen, hat eine Stiftung gegründet, um die Unternehmensnachfolge auch zu sichern. Wie ist das denn so, wenn aus einem doch von Menschen sehr stark geprägten Unternehmen jetzt Sie als externer Geschäftsführer hineinkommen? Wie ist das so in der Unternehmenskultur, in der Führung? Wo sind dann die ersten Herausforderungen auch für Sie gewesen?
Also erstmal, dass es menschelt im Bäckerhandwerk und das ist ja auch gut so. Ne? Auch dieser menschliche Kontakt an der Theke ist das, was Bäckerhandwerk ausmacht. Ich sag mal, im Gegensatz zu Massenbrothaltung, so ein bisschen Klappe auf und dieses Aufbackbrot daraus. Und es menschelt nach wie vor. Also Achim Lohner war ungelogen eben noch im Büro und wir haben ein bisschen über die Qualität philosophiert, über ein, zwei Ideen philosophiert. Also wir sind sehr dankbar hier, das Ehepaar Lohner immer noch, obwohl im wohlverdienten Ruhestand, beraten an Bord zu haben, so oft wie sie brauchen. Und ja, das hier ist die Familie Lohner und die Werte der Familie Lohner und das leben wir alle.
Und das ist ja Sie kennen sich ja in der Branche auch sehr gut aus. Vielleicht erzählen Sie auch vielleicht noch so etwas, weshalb Sie sich so gut auskennen. Aber so dass ein Unternehmen, ein Mittelständler, eine Stiftung gründet, ist ja auch kein selbstverständlicher Weg, oder?
Das ist tatsächlich sehr unüblich. Derzeit ist es so, dass sehr große Bäckereien von Finanzinvestoren gekauft werden. Also rings um uns herum gefühlt werden alle Bäckereien von, ich sage immer, Heuschrecken gekauft, die natürlich Ziele verfolgen. Diese Ziele sind eine maximale Rendite. Ich sag mal, das muss nicht zwingend gut ausgehen für Kunden, für Mitarbeiter. Man weiß es nicht. Ja, Fakt ist, wir haben durch diese Stiftung eine ganz besondere Konstruktion. Die Bäckerei gehört sich quasi selbst. Ja, hier gibt es keine Familie Lohner mehr, die jetzt noch irgendwelche Mittel hier rauszieht, sondern die hat die Bäckerei sich selbst geschenkt. Es gibt auch seit einigen Jahren keine Bank mehr, die jetzt irgendwelche Kredite oder Zinsen rauszieht. Und das ist eine sehr besondere Situation, eine sehr stabile Situation in einer sehr unruhigen Zeit.
Also ein Erfolgsmodell, das Sie auch anderen Bäckereien wünschen würden, um die Nachfolge zu sichern?
Es ist ein Erfolgsmodell dann, wenn man tatsächlich keinen Nachfolger in der Familie hat, was hier zutrifft. Ja. Mhm. Und letztlich ist das auch ein Modell, was, wie gesagt, für Stabilität sorgt, auch für Kunden und letztlich für die Mitarbeitenden.
Mhm. Und wie ist die Konstruktion, wenn Sie wachsen und investieren wollen? Das entscheiden Sie sicherlich nicht ganz alleine. Wie ist die Struktur, die mit der Stiftung entstanden ist?
Also die Stiftung, das sind Menschen, maßgeblich auch aus der Familie, aber auch weitere. Da ist auch ein Steuerprofessor dabei und weitere, die dazu beitragen. Ich habe in den letzten Jahren auch in diesem sogenannten Stiftungsrat mitgewirkt, bevor ich hier an Bord gekommen bin, beratend, weil ich, Sie haben es gesagt, in den letzten Jahren einen ganz guten Überblick hatte über die ganze Branche und mich da entsprechend eingebracht habe. So, dann gibt's hier die KG, das ist die Gesellschaft, das ist die Bäckerei. Da gibt's jetzt 3 Geschäftsführer und 3 Prokuristen. Wir haben uns die Aufgaben entsprechend aufgeteilt, Produktion, Verkauf und hier so die Verwaltung und schauen, dass das Ganze im Sinn der Stiftung gemacht wird. Das heißt, die Stiftung setzt die Leitplanken. Nochmals, Wurzeln und Werte, da gibt's Dinge, die sind ganz wichtig. Und innerhalb der Leitplanken gestalten wir den Erfolg dieser Bäckerei, was derzeit sehr gut läuft.
Sie sprechen von Wurzeln und Werten. Das ist ja relativ einfach, wenn man so die Lohners kennt, ne? Die hatten in ihrer Persönlichkeit die Werte. Gibt es jetzt ein Wertehandbuch oder gibt es Compliance-Richtlinien? Oder wie stellen Sie sicher, dass gerade diese besonderen Werte erhalten bleiben?
Ja, in der größten Unternehmen gibt es all das. Es gibt natürlich Compliance-Richtlinien und so weiter. Das muss auch so sein. Das heißt, wir haben diese Werte auch mal niedergeschrieben und vermitteln die auch Mitarbeitenden. Eine Verkäuferin, die jetzt hier neu einsteigt, die bekommt erstmal eine 2-tägige Schulung hier im Haus, die sogenannte Lohnerakademie, wo wir auch diese Dinge vermitteln. Und ja, ein Unternehmen hat einen Zweck, einen Sinn. Und der Sinn dieses Unternehmens ist tatsächlich, innerhalb der Region hier Kunden glücklich zu machen und alles dazu beizutragen, dass die Menschen auch in Zukunft ganz tolle Backwaren genießen können.
Herr Kutscher, ich würde gerne auf eine Sache kommen, die Sie gerade so en passant haben einfliegen lassen. Sie haben gesagt, bei uns ist noch die echte Handwerkskunst, das echte Backwerk im Vergleich zu den Backstuben, vermeintlichen Backstuben, in denen Klappen auf- und zugemacht werden und vorgebackene Produkte reingereicht werden. Da möchte ich gerne ein bisschen was mehr zu erfahren. Was ist wirklich so der Unterschied zwischen den Brötchen, die es bei Lohners gibt, und denen, die wir, ohne jetzt Namen zu nennen, eben in den anderen Filialen der Fußgängerzone oder auch im Gewerbegebiet bekommen?
Naja, also erstmal, der Kunde entscheidet natürlich für sich, was er kaufen möchte und wie viel ihm seine Ernährung wert ist. Das muss man so hinnehmen. Viele Kunden wissen aber nicht, dass zwischen den Brötchen, das es bei uns in Fachgeschäften gibt, also der Liebling, und anderen Brötchen, die beispielsweise beim Discounter zu haben sind, gibt es da einen Unterschied in den Prozessen dahinter.
Ja.
Bei uns wird tatsächlich so gemacht, dass jede Nacht dieser Teig frisch hergestellt wird, dann wird er gekühlt, wird in die Fachgeschäfte gefahren als gekühlter Teig und wird vor Ort frisch gebacken. Das heißt, es ist ein durchgehender Prozess, der lediglich durch eine Kühlphase, eine Reifephase übrigens, das tut dem Teigling sehr gut, ja, diese Reifezeit, diese lange, unterbrochen wird, beziehungsweise nicht unterbrochen wird, sondern im Grunde weiterläuft. Das ist beim Discounter anders. Da ist es so, dass diese Produkte 24/7 in einer Fabrik hergestellt werden. In der Regel 90% vorgebacken. Ja, also ein Baguette beispielsweise, das es beim Discounter gibt, mag so aussehen wie ein Baguette bei uns in Fachgeschäften, hat aber einen ganz anderen Prozess. Das heißt, dieses Produkt ist vor vielen Wochen, viele 100 Kilometer entfernt, irgendwo aus einer Anlage gefallen. Und damit das Produkt halt diesen langen Weg und diese lange Zeit übersteht, fällt jedes Produkt, wie gesagt, 90% vorgebacken. Das heißt, es hat schon eine stabile Kruste, vielleicht ein bisschen hell. Innen ist auch stabil, die Krume. Und dieses Produkt fällt dann in so einen Plastiksack. So, und dann wird es halt eingefroren, dann geht es in den Karton, da kommt auch nochmal Plastik drumherum, weil Austrocknung ist ein Problem. Dann geht es auf eine Palette, da kommt dann auch nochmal Plastik drumherum, das wird so gerappt, weil es schüttelt im LKW. Und dann geht es erstmal ins Hochregallager, das heißt, das größte Gebäude in jeder Tiefkühlfabrik ist ein riesiges Hochregallager, das sieht man dann auch von der nächsten Autobahn schon. Und da lagern dann viele tausend Paletten. Die werden dann irgendwann abgerufen, gehen dann über Zwischenlager, da wird es gegebenenfalls umgepackt, irgendwann in den Discounter vor Ort. Da geht es dann auch erstmal ins Tiefkühllager, dann wird die ganze Verpackung entsorgt und das Produkt geht in den Ofen. Und das Produkt, das wie gesagt vor vielen Wochen und viele hundert Kilometer entfernt schon fertig war, kriegt dann nochmal so, wird halt nochmal aufgebacken. So, das ist ein Prozess, der sehr aufwendig ist, der aber natürlich Personalkosten spart, weil da ist keine Hand dran, sage ich mal. Und nachdem Personalkosten so rund die Hälfte aller Kosten einer Bäckerei ausmachen, ist das auch der Grund, warum das entsprechend billig sein kann. Denn ja, wer mit Maschinen arbeitet statt mit Menschen, der kann billiger produzieren. Und ich sag mal, mit Blick auf die Umwelt, Stichwort Verpackungsaufwand und so, gibt es möglicherweise auch jemand anders, der den Preis zahlt. Aber letztlich entscheidet der Verbraucher, was er da kaufen möchte und das ist zu akzeptieren.
Ich finde das ganz toll, dass Sie uns das einmal erläutert haben. Und ich möchte das jetzt daran anknüpfen, das ist jetzt das eine, die eine andere Variante gewesen der vorgebackenen Brötchen. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, und das ist vielleicht ein Vorurteil, wir können das heute mit Ihnen aufklären. Jetzt gibt es Menschen, die stehen in ihrer Filiale und dann sagen die, ach, hier wird ja gar nicht mehr gebacken, hier wird ja nur noch reingeschoben. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesem Bäcker ohne Filiale, der seinen Backofen hinter dem Verkaufsraum hat? Und Sie haben es gerade gesagt, eigentlich der Reifeprozess, der ist ja bei dem auch da. Das möchte ich gerne einmal aufklären, was bei den Verbrauchern manchmal zu dieser Aussage führt, dass das doch auch nochmal ein Unterschied sei.
Ja, der Verbraucher assoziiert eine Bäckerei mit mehreren Verkaufsstellen, dass da nicht mehr richtig gebacken wird. Ja, ja. Die backen nicht mehr selbst, das ist ja nur noch eine Kette. Tatsächlich backen wir exakt so wie ein kleiner Bäcker auch, nur halt im größeren Stil. Das heißt, wir haben größere Knetmaschinen, wir haben größere Öfen und wir haben mehr Bäcker. Ja, und wir haben natürlich eine Logistik und mehr Fachgeschäfte. So. Mhm. Was jetzt das Brötchen angeht, wie gesagt, bei uns heißt es ja Liebling, ist tatsächlich exakt so. Ja, auch eine Bäckerei, die auf Qualität achtet, eine kleine Bäckerei, wird die Brötchen nicht sofort nach der Teigherstellung backen, sondern wird die Brötchen erstmal reifen lassen in der Kühlzelle. Das machen wir auch. Mit dem Unterschied, dass die Kühlung auch dann, ich sag mal, im LKW weitergeht, im Transporter zur Filiale. Und in allen Fachgeschäften haben wir eine Kühlzelle. So. Mhm. Und da kann sich jeder Kunde, ja, da kann ich auch fragen, man sieht's ja auch im Grunde, wenn diese Brötchen da gedreht werden, das ist Teig. Das ist Teig, der frisch gekühlt bei uns aus der Backstube kommt. So. Und Tag für Tag, also tagesfrische Produktion. So. Während ein Brot in der Regel gebacken, auch wir backen auch vor Ort nochmal Brote, aber ein Brot kommt frisch, also gebacken aus der Backstube hier und auch die süßen Stückchen kommen fertig aus der Backstube hier. Aber bei den Kleingebäcken, die Brötchen, auch die Spezialbrötchen, die werden alle vor Ort gebacken. Wir backen auch gerade Franzbrötchen draußen, das sind super leckere so Zimtbrötchen, die man so aus Hamburg kennt. Und ja, unsere Verkäufer müssen alle auch backen können.
Also ich glaube, es ist ganz gut nachvollziehbar, dass Sie Qualitätsunterschiede zu den Discountern haben und dass Ihre Qualität sicherlich, weil Sie auch vor Ort sind, jeden Tag frisch aus Polch in Ihr Gebiet ausliefern, auch einen hohen Qualitätsstandard haben. Wo sehen Sie, aber es gibt ja auch noch andere Mitbewerber, kleinere oder größere Bäckereien. Wo liegt denn das Erfolgsgeheimnis? Was machen die Lohners besser? Was gelingt ihnen besonders gut?
Also wenn ich unsere Wettbewerber betrachte, dann sind die sehr, sehr gastronomisch unterwegs. Ja, die haben große Cafés und machen da aufwendige Frühstücke und da gibt's mittags eine Kleinigkeit schon mal. Lohners waren schon immer sehr, sehr gute Brot- und Brötchenbäcker. So. Und das war der Schwerpunkt. Wir haben auch ein Vielfaches an Auswahl, also doppelt, teilweise dreifach so viel Auswahl wie unsere Wettbewerber, die sehr schmal da unterwegs sind. Da gibt es einfach eine andere Philosophie. Was aber nicht heißt, dass wir nicht auch gastronomisch gut sind und noch mehr Gas geben. Es gibt in den Fachgeschäften jetzt überall warme Snacks. Da kriegt man beispielsweise für 4,90 so ein Panini. Davon werden zwei Leute satt. Also das beste Mittagessen für 4,90. Da kann man wirklich nicht meckern. Und viele, viele andere Dinge auch. Das heißt, wir versuchen auch für die Menschen jetzt uns etwas breiter aufzustellen, auch im gastronomischen Bereich. Und das läuft sehr gut.
Und was würden Sie als die großen Herausforderungen bezeichnen, vor der Sie als Bäckerei stehen?
Na, die Herausforderungen sind erstmal die wandelnde Zeit. Wenn man jetzt sieht, dass da an der Straße von Hormus der Dünger festhängt, den unsere Bauern brauchen, um dann den Weizen zu düngen, dann lässt das nichts Gutes erahnen mit Blick auf künftige Ernten und solche Dinge. Ja, dazu kommt ja Stichwort Tankstelle und Preise vom Sprit und vom Diesel, dass den Menschen so langsam das Geld da draußen ausgeht. Auch der Staat ist nicht bescheiden bei seinen Forderungen bekanntermaßen. Ja, auch der langt recht ordentlich zu. Und das führt natürlich dazu, dass die Menschen sparen wollen und sparen müssen. Und die Sorge ist natürlich von allen Bäckereien, dass man letztlich beim Brot spart. Das ist aus zwei Gründen gar keine gute Idee. Zum einen ist Brot immer noch eine sehr, sehr, sehr preisgünstige Mahlzeit. Ja, also wenn Sie mal ein Brot kaufen, da kostet ein Kilo Brot, 5 €. Dann ist aber schon Premium-Brot. Ein Kilo Brot sind 20 Scheiben, da kostet eine Scheibe Brot 25 Cent. Ja, und mehr als zwei Scheiben schaffen Sie eh nicht. Ja, alles, was Sie aufs Brot drauflegen, ist teurer. Also Brot ist von Haus aus, ich meine Bäckerbrot, eine günstige Mahlzeit. Ja, gleichwohl versuchen wir, die Sorgen der Menschen zu achten, Stichwort Wurzeln und Werte. Das heißt, wir haben seit einem Jahr hier keinen Preis mehr angehoben, trotz steigender Kosten. Wir haben also sehr intensiv an unseren internen Kosten gearbeitet, da optimiert, also einiges einsparen können und deshalb nicht, wie unsere Wettbewerber größtenteils, zwischendurch den Preis 2-3 Mal angehoben, sondern wir halten den Ball flach. Und wir haben jetzt auch nochmal ein Zeichen gesetzt, vielleicht ein ganz spannendes Projekt. Nette Story, ich habe hier auf dem Flur unseren langjährigen Betriebsleiter Rainer, stolzer Bäckermeister, seit 30 Jahren im Unternehmen. Und er war so ein bisschen schlecht drauf und sage ich, Rainer, was ist denn los? Er wurde vom Mitarbeiter wieder angesprochen wegen Tankgutscheinen, weil auch unseren Mitarbeitern geht das Geld aus. Ja, wir zahlen sehr gut, aber wenn alles draußen teurer wird und der Weg zur Arbeit etwas länger ist, was schon mal zutrifft, dann ist das schwierig. Und da sagt der Rainer, Mensch, den Menschen geht's gar nicht gut. Eigentlich müssten wir jetzt ein Kriegsbrot anbieten. So ein Brot, was sich jeder leisten kann. Und er sagt, Mensch, Rainer, super Idee, das machen wir. Und das haben wir jetzt im Sortiment, das heißt natürlich nicht Kriegsbrot, das wäre kein schöner Name, wir haben es Friedenskruste genannt. Und da kostet ein 750 Gramm Brot in bester Bäckerqualität, in Weizenmischbrot mit eigenem Natursauerteig, tatsächlich nur 2,50 €. Das ist ein Kilopreis von 3,33 €, das ist also unterhalb vom Industriepreis. Wir kriegen das gut gebacken, weil wir halt entsprechend große Mengen herstellen können. Und die Kunden lieben dieses Brot. Aber das darf ich auch feststellen, jeder freut sich doch auch, wenn er mal so ein wirklich gutes Premium-Brot mit vielen Saaten und so weiter. Ich denke an unser Mausbrot oder an die Dinkelkruste, das Lieblingsbrot der Kunden, wenn man dann zur Abwechslung wieder dazu greifen kann. Und auch das ist auf die Scheibe runtergerechnet immer noch ein sehr, sehr preiswertes Lebensmittel.
Ich finde das eine ganz großartige Rechnung, die Sie gerade aufgetan haben. Mir ist auch dieses Stichwort Abendbrot eingefallen. Das ist ja etwas, was viele Länder gar nicht kennen und was wir vielleicht auch mal wieder zurückführen dürfen in unsere Kultur, dass wir sagen, bevor wir abends ein Convenience-TK-Produkt aufmachen, machen wir doch nochmal ein schönes klassisches Abendbrot und dann kriegen wir mit 10 € aber eine große Familie satt. Herr Kutscher, Kleine Anekdote. Ich komme aus dem Adenauerort Röndorf. Und Adenauer hat zu Kriegszeiten genau diese Sorge umgetrieben. Wie kriegen wir die Menschen satt? Und dann hat er in Amerika Korn bestellt, weil ihm das Material fehlte. Und jetzt raten Sie, was ankommt, wenn man in Amerika Korn bestellt. Es ist Mais. Mais ist hier containerweise in Deutschland angekommen. Und dann hat er sich natürlich gewundert und hat gedacht, was, wie bringe ich das jetzt meinen Bäckern bei? Daraus ist das Adenauersche Notzeitbrot entstanden. Also so ähnlich, na, wie es jetzt Dinkelbrote und Kamutbrote und alles gibt, so eben auch ein Maisbrot. Und das wird heute noch in Rhöndorf verkauft und übrigens mit großem Erfolg.
Ja, die Story ist in der Branche durchaus bekannt. Damals, als er noch Bürgermeister war von Köln, hat er sich dieses Brotrezept sogar patentieren lassen. Spannende Story. Späterer Bundeskanzler lässt sich ein Brotrezept patentieren. Zeigt auch ein bisschen, wie sehr die Brotkultur bei uns im Lande Einfluss genommen hat und wie bedeutsam Brot für Deutschland ist.
Ja, das stimmt. Und ja, vollkommen richtig. Andauer war ein großartiger Erfinder. Also der hat sich vieles patentieren lassen. Das war wirklich so ein kleiner Daniel-Düsentrieb. Da gab es auch mal eine Sonderausstellung zu. Ja, und deswegen, da sind wir eigentlich schon in so einer schönen Überleitung zum Thema Digitalisierung und Handwerk. Also was sind denn so die großen Innovationen in der heutigen Zeit? Sie gelten ja, wenn ich das mal so sagen darf, als Technikpionier in der Branche. Sie selbst hören KI-Podcast, Sie nutzen es als Management-Tools. Sie haben vorhin davon gesprochen, naja, also wir reden ja immer von der Customer-Journey, reden wir heute mal von der Brötchen-Journey. Also wie viel Hightech verträgt denn der Liebling auf dem Weg von, Achtung, der Verwaltung, wo ja erstmal die Konzeptphase und Einkauf und alles passiert, über die Backstube bis hin zum Kunden?
Da ist natürlich eine Menge Technik im Spiel. Ich sag mal, ohne Computer kommt hier tatsächlich kein Mehl aus dem Silo. Ja, das ist natürlich alles entsprechend zentral gesteuert. Das heißt, von dem Kundenwunsch, ja, die natürlich dann sich abliest an Verkaufszahlen der Vergangenheit. Ja, also man schaut hin, welcher Wochentag ist morgen und wie lief der Wochentag letzte Woche und vielleicht vor 2 Wochen und wie wird das Wetter morgen? So alles fließt in eine Software und diese Software macht dann eine Bestellprognose. Ja, diese Bestellprognose wird dann nochmal angepasst. Das heißt, unsere Fachgeschäftsleitung und auch die Regionalverkaufsleitung haben Möglichkeit, sich die Bestellprognose für den nächsten Tag anzuschauen. Nachmittags, was hat sie denn vor, die KI? Tatsächlich ein KI-gestütztes Programm und kann dann nochmal Einfluss nehmen. Das heißt, das letzte Wort hat bei uns immer der Mensch. So, das geht dann entsprechend hier in die Auftragsannahme, von da in die Backstube, ins Backprogramm. Von da geht's dann später in das Versandprogramm, welches Fachgeschäft bekommt welche Menge. Das ist natürlich eine riesen Datenmenge, die man manuell auch gar nicht mehr so erfassen kann. Und da hilft uns Digitalisierung natürlich sehr. Wobei, wie gesagt, das letzte Wort hat bei uns immer der Mensch und das muss auch so sein.
Aber Sie haben das eben so schön geschildert, gerade die menschliche Begegnung mit Ihrem Betriebsleiter und die Idee zur Friedenskruste. Wie machen Sie das denn, wenn da neue Ideen für Produkte kommen? Also wie läuft dann Innovation und Ideenmanagement bei den Lohners?
Wir haben sehr, sehr viele kluge Köpfe im Unternehmen und alle sind natürlich auch Kunden. Das heißt, wir schauen uns mal um, was schmeckt uns selbst, was ist gerade im Trend, was backen unsere Wettbewerber, auch da schauen wir natürlich hin. Gibt es da Dinge, die wir vielleicht übersehen haben? Und letztlich nochmal, das Allerwichtigste ist immer der Kunde. Das heißt, wir schauen genau, was der Kunde möchte und das kann man sehr gut ablesen an Verkaufszahlen. Ja, wenn also ein Produkt immer besser und besser läuft, dann sind wir wahrscheinlich auf einem guten Weg. Umgekehrt, wenn wir ein neues Produkt ausprobieren und die Verkaufszahlen sind rückläufig, dann wird Zeit für ein neues Produkt. Und das fließt in einen Entwicklungsprozess hier. Da gibt es verschiedene Spezialisten im Haus. Einmal für Snack, eine andere Spezialistin als beispielsweise für Konditoreiprodukte und für Brote. Und demzufolge wird hier sehr viel probiert, gebacken, auch mit der Geschäftsleitung. Wie gesagt, da sind ja mehrere Menschen abgestimmt. Da gibt es dann auch nochmal eine Meinung. Ich persönlich schätze immer auch sehr die Meinung der Familie Lohner, die ja mit ihrer Erfahrung das Unternehmen hier groß gemacht haben. Auch die sind bei Verkostung immer mit am Tisch und sagen dann ihre Meinung dazu. Und demzufolge versuchen wir monatlich dann neue Impulse zu setzen. Manchmal auch über Nacht. Also die Friedenskruste sind 4 Tage entstanden.
Ja. Wow. Ja. Aber monatlich neue Impulse setzen heißt, ich komme als Kunde in ein Fachgeschäft und finde jeden Monat etwas Neues, Inspirierendes vor.
Ja,
Das ist
nicht
toll.
Nicht nur etwas, sondern mehrere Dinge versuchen wir zu tauschen, immer mal wieder Dinge rauszunehmen, Dinge reinzunehmen.
Ah, ja. Ja.
Wir müssen ja auch sehen, dass Bäckereien immer auch saisonal arbeiten.
Ja.
Ja, also dass wir vielleicht jetzt Erdbeeren schon haben, aber garantiert noch keine Pflaumen, ja, weil die wären dann TK und das finden wir da nicht so gut von der Qualität her. Ja. Von daher versuchen wir auch saisonal entsprechend zu agieren. Wir achten natürlich auch auf die Märkte. Kürbiskerne sind gerade furchtbar teuer. Ja, also wird das nächste Produkt nicht unbedingt ganz viele Kürbiskerne enthalten, weil wir den Preis da, wie gesagt, fair halten wollen und da nicht jeden Preis weitergeben möchten. Und so entsteht jeden Monat eine neue Produktwelt, ja.
Was mich jetzt auch gewundert hat, wir nehmen diesen Podcast im Frühjahr 26 auf, der wird ja ein paar Jahre abzurufen sein. Aber mich hat gewundert, dass Sie gesagt haben, unser erfolgreichstes Produkt im Brotbereich ist die Dinkelkruste. Das heißt, Dinkel hat bei Ihnen Weizen und Roggen überholt.
Ist derzeit der Liebling der Kunden, ja.
Stark. Also ich liebe Dinkelbrote, deswegen muss ich das, ich wundere mich auch, weil ich hätte gedacht, dass die Einkäufer da, also ihre Kunden, nicht Einkäufer ist jetzt vielleicht das verkehrte Wort, aber dass ihre Kunden da traditioneller sind, dass wir alle traditioneller sind, so nach dem Motto, das Brot ist etwas, was man so ähnlich wie wenn man als Kind mit Persil groß geworden ist, dann greift man nie zu Dasch und dass es beim Brot ähnlich traditionell zugeht im Verbraucherverhalten. Aber das ist dann anscheinend nicht der Fall. Auch interessant.
Mhm. Ja, Dinkel ist ja auch ein bisschen im Trend, ne? Gilt auch als gesünder. Da wird dem Weizen ja alles Mögliche nachgesagt, was übrigens fachlich gar nicht so zutrifft. Weizen ist für 96%, total unbedenklich und die anderen sind halt krank und dürfen kein Weizen essen, aber für die allermeisten Menschen ist Weizen total unbedenklich. Das Problem bei dem Weizen ist eher so die schnelle Verarbeitung. Ja, wenn beispielsweise ein Toastbrot da durch die Anlage schießt, da ist ja gar keine Zeit für lange Teigreifezeiten. Und diese Teigreifezeiten sind etwas, was tatsächlich ein Produkt bekömmlich macht. Ja, je länger ein Teig reift, umso bekömmlicher das Brot. Und jetzt kommt der Pluspunkt von Dinkel. Ein Dinkelteig muss lange reifen. Weil Dinkel ist ein sogenannter Spelzweizen und neigt zum Trockenbacken. Und das kann man nur vermeiden, indem man den Teig ganz, ganz lange reifen lässt. Und demzufolge wird Dinkelbrot auch sehr, sehr gut vertragen. Was aber, wie gesagt, gar nicht so sehr mit Dinkel zu tun hat. Dinkel ist ja auch eine Weizenart, sondern tatsächlich mit der langen Teigreifezeit. Im Ergebnis haben wir die Teigreifezeiten bei unseren Weizenteigen und Weizenmischteigen, wie auch zum Beispiel bei dieser Friedenskruste, deutlich verlängert.
Frau Emde, ich bin jetzt dafür, dass wir diesen Podcast um 2 Stunden verlängern, weil dieses Sendung mit der Mausgefühl, was sich gerade bei mir so einstellt und wo man auch mal mit so Spiegel-Bestseller-Klischees der Weizenwampe aufräumen kann, das finde ich gerade hochspannend, jenseits des Unternehmer- und Unternehmensporträts. Oder wir müssen noch mal eine neue Reihe aufmachen.
Das war übrigens ein gutes Stichwort. Es gibt nämlich auch ein Mausbrot bei den Lonas, das hervorragend schmeckt. Auch. Also da, ich glaube, das war mal eine gute Idee. Also die Sendung mit der Maus war ja mal bei Ihnen vor Ort, ne, Herr Kütscher. Und ich glaube, da kann man schon gut sehen, dass so eine Backstube oder wie so eine Backstube funktioniert. Und wir haben ja jetzt auch so eine kleine Backkunde hier schon bekommen.
Ja, also erstmal, Backen macht Spaß. Ich freue mich auch, wenn Menschen ein bisschen zu Hause backen, dann wissen sie auch, ein Produkt zu würdigen. Dann wissen sie, dass ein Brot für 79 Cent, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Ja, denn da steckt sehr viel Liebe, sehr viel Fleiß drin. Backen ist durchaus sehr aufwendig. Ja, und deshalb, also wir laden regelmäßig auch Menschen zu uns in die Backstube ein, zeigen das hier entsprechend. Und das tun viele Bäckereien. Und generell, wie gesagt, Backen ist etwas, was auch Freude macht. Und wenn man es mal gemacht hat, weiß man auch den Bäcker mehr zu würdigen.
Absolut. Das ist beim Brot und Wein genau das Gleiche. Wenn du durch die Weinberge gehst am Mittelrhein, dann verstehst du auch, warum Wein teurer sein muss als Coca-Cola. Ich möchte aber Sie noch nicht rauslassen von unserer Brötchen-Journey, Herr Kütscher. Also so, wir sind jetzt in der Backstube gewesen und dass es dann ja zu Ihnen kommt. Schauen wir uns doch mal den Verkaufsraum der Zukunft an. Vielleicht nicht nur den bei Ihnen, sondern die Verkaufsräume in Korea, in Tokio, in New York, in Sydney. Was erwartet den Kunden da? Also worauf ich hinaus möchte, wir haben ja alle so dieses Sehnsuchtsgefühl, dass wenn wir in ein Fachgeschäft von Ihnen kommen, dass wir da so, ja, hier wird noch mit Liebe gebacken und hier ist viel Holz und viel Atmosphäre und viel Anmutung. Und dann sehen wir daneben die ersten Computer, die irgendwie die Ware raus waren. Du hast vorab per App bezahlt und der menschenleere Verkaufsraum. Wie ist Ihre Sicht auf die Grenzen der Digitalisierung, des Hightechs in Ihrer Branche?
Ich hatte das Glück, in meiner vorherigen beruflichen Aufgabe mich auf der ganzen Bäckerwelt umschauen zu dürfen, nicht nur in Deutschland, sondern wirklich auch international. Ich war unter anderem, das war ein Ehrenamt, Jurypräsident von dem Bäckerweltverband. Und da gibt es halt jedes Jahr eine Weltmeisterschaft irgendwo und dann ist man natürlich da mal eine Woche unterwegs und kann sich ein bisschen umschauen, auch in den Bäckereien. Ich glaube, dass die Bäckereien der Zukunft sich gar nicht so sehr von den heutigen Bäckereien unterscheiden, vor allem was den menschlichen Faktor angeht. Natürlich gibt es Verkaufsautomaten, es gibt Roboter, aber das macht eine Bäckerei so ein bisschen seelenlos. Und ich glaube, dass die Menschen, die zum Bäcker gehen, nicht nur zum Bäcker gehen, weil es da ein Brot gibt. Brot gibt es heute an jeder Tankstelle. Die Qualität ist dann eine andere Sache. Aber sondern die Menschen gehen auch zum Bäcker, weil es da einen guten Morgen gibt. Und weil man da ein freundliches Lächeln bekommt und weil, ich sag mal, die Bäckerei so der warme Platz ist. Ja. Also früher gab es in jedem Dorf eine Dorfkneipe. Die gibt es ja oft gar nicht mehr. So, dann hat man versucht, Dorfgemeinschaftshäuser zu bauen, irgendwelche Säle, damit die Menschen im Ort sich begegnen. Die stehen auch meistens dunkel und leer. Was aber 6, oft 7 Tage die Woche immer da ist, ist diese Bäckerei im Ort. Und in den Orten, in der Eifel oder im Hunsrück oder im Westerwald, wo es keinen Bäcker mehr gibt, da fehlt kein Brot. Brot gibt es an jeder Tankstelle, aber da fehlt Seele. Ja. Und diese Seele zu erhalten, dieses Einkaufserlebnis vom Duft, wenn man reinkommt, über die Warenpräsentation, die einen anlacht, die Verkäuferin, die hoffentlich einen guten Tag hat und keinen schlechten, ja, und dann alles frisch gebacken, noch warm die Ware mitzunehmen, das ist einfach ein wahnsinnig tolles, emotionales Erlebnis. Und das wird auch in Zukunft bleiben, jedenfalls bei uns. Stichwort Wurzeln und Werte.
Stark. Und Sie haben das gerade gesagt, die Ablösung der Dorfkneipe und die Freundlichkeit der Verkäuferin, die davon abhängt, dass sich auch Menschen in der Einsamkeit wohlfühlen. Also dieses zunehmende Kaffeegeschäft, dass man morgens dorthin geht und sagt, ich trinke meinen Kaffee dort, wie es übrigens die Südländer immer machen. Die gehen raus und trinken, die haben gar keine Kaffeemaschine zu Hause. Das ist in der Tat eine soziale Aufgabe, die sie da haben. Ich finde das total schön, dass Sie sich dessen so bewusst sind, auch in der Geschäftsführung, dass sie erkennen, dass das hat, wir haben da echt eine Aufgabe.
Ja, es ist eine Aufgabe, die auch zutiefst befriedigend ist und sinnstiftend ist. Ja, es macht Spaß, Menschen glücklich zu machen. Und wie gesagt, Sie haben ja eben schon gesagt, das sind ja gar nicht so wenige, die wir jeden Tag und jeden Monat glücklich machen. Und das ist tatsächlich etwas, was ja auch ein Stück weit erfüllt und das ein bisschen voranzutreiben im Sinne der Werte dieses Unternehmens. Das macht großen Spaß, alle meine Kolleginnen und Kollegen und auch mir.
Und finden Sie noch neue Kolleginnen und Kollegen? Also so die Frage nach den Fachkräften. Sie haben eben den Bäcker angesprochen, ne? Das sind ja auch Arbeitszeiten, die vielleicht für den einen oder anderen nicht so attraktiv sind. Also finden Sie die Bäcker und auch die Menschen, die in Ihren Filialen freundlich ihre Kunden begrüßen? Wie sehen Sie die Herausforderung des Fachkräftemarktes für die Lohners?
Ja, ich habe ja schon gesagt, in den Verkaufsstellen suchen wir oft. Ja, da suchen wir oft Menschen, die uns helfen. Was die Bäcker angeht, bilden wir massiv selbst aus. Wir bilden auch im Verkauf massiv aus. Aber ich sag mal, es sind über Jahrzehnte zu wenig Bäcker ausgebildet worden. So, und das ist etwas, was die ganze Branche jetzt ein bisschen belastet. Ja, ich habe in meiner früheren Aufgabe unter anderem so mich um die Meisterschulen des Bäckerhandwerks gekümmert. Deshalb kann ich auch Zahlen dazu. Also dieser Mythos des frühen Aufstehens ist gar nicht so schlimm aus Sicht der Betroffenen. Auch hier, ich habe vor 20 Jahren ein gewisses Geschäft gemacht, da braucht man eine zusätzliche Tagschicht. Da hat sich keiner freiwillig gemeldet. Ja, also die Menschen, die mal gewohnt sind, früh morgens anzufangen und demzufolge auch früh Feierabend zu haben, die schätzen das sehr, den ganzen Tag Zeit zu haben für ihre Familie und für ihre Hobbys. Ja gut, man muss sich dann abends wieder hinlegen mit den Kindern. Ja. Aber ich sag mal, als Bäcker sehe ich meine Kinder wenigstens. Die kann ich morgens zur Schule bringen, von der Schule wieder abholen. Vielleicht lege ich mich zwischendurch hin, ja, und verbringe den ganzen Tag mit denen. Wenn ich statt Bäcker versehentlich Banker gelernt habe, komme ich abends nach Hause und die Kinder schlafen schon wieder. Ja. Also deshalb dazu kommt Nachtzuschläge, das ist ja steuerlich attraktiv, die sind steuerfrei und andere Dinge. Das heißt, ein Bäcker wird eher bestraft, wenn man ihnen sagt, du musst jetzt eine Tagschicht fahren. Mhm. Der mag seine nächtlichen Arbeitszeiten sehr. Und wenn man sich damit arrangiert hat und nicht wie in Schichtarbeitsberufen so wechseln, mal früh, mal spät, mal Nacht, dann ist das gar nichts Schlimmes. Und ich bin ja nur selbst auch Bäckermeister. Ich habe die Zeit nachts immer sehr geschätzt. Da, das ist fast ein bisschen meditativ. Ja, da ist noch nicht so der Kundendruck da und so das, was dann passiert, wenn die Läden mal öffnen. Das ist durchaus etwas sehr Schönes.
Das ist ja schon ein Plädoyer für die Ausbildung zum Bäcker. Da können wir vielleicht noch mal eine extra Aufnahme machen. Wir haben ja unsere Ausbildungsmarke Mück auf Zack, wo wir gerade für Ausbildungsberufe werben. Die Lonas sind da ja auch dabei. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, jungen Menschen auch zu vermitteln, wie zufriedenstellend auch ein Beruf, eine Ausbildung in einem Handwerksbetrieb sein kann.
Das will ich mit ganz dickem Ausrufezeichen unterstreichen. Wir haben ja Zeiten, wo beispielsweise KI immer mehr normale Verwaltungstätigkeiten übernehmen kann. Das, was die KI nicht ersetzen kann, jedenfalls auf absehbarer Zeit nicht, ist das Handwerk. Ja, und man findet ja heute problemlos, weil es gab ja diese Akademisierungswelle, jeder musste studieren, findet man auch problemlos Menschen, die einen Dachstuhl planen, aber keinen Dachdecker mehr, der es deckt. Ja, jedenfalls nicht, ohne da mit der Sänfte zum Dachdecker zu fahren und ganz Geld dafür zu zahlen. Ja, ganz viel Geld dafür zu zahlen. Handwerk hat goldenen Boden, ein ganz alter Spruch. Und ich prognostiziere, dass sich das in den nächsten Jahren mit einem ganz deutlichen Ausrufezeichen nochmal bewahrheiten wird.
Ja. Und ich glaube, es muss uns dann auch gemeinsam gelingen, junge Menschen auf diesen Weg zu begleiten.
Ja, und letztlich, wer nach dem Handwerk noch studieren möchte, spricht da gar nichts gegen. Weil der Meisterbrief im Handwerk ist die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung. Wie ein Abitur. Das wissen auch die wenigsten. Ja, das heißt, wenn ich Bäckermeister bin, kann ich studieren gehen. Mit dem Unterschied, dass ich dann in den Semesterferien, als Student hat man ja relativ große Freiräume, dann eben nicht irgendwo kellnern muss für kleines Geld, sondern als Meister zum Meisterlohn der Bäckerei arbeiten. Also, und das sagen mir die Wissenschaftler, mit denen wir zusammenarbeiten, diejenigen, die aus dem Handwerk kommen, sind auch an den Hochschulen sehr geschätzt, weil die wissen, wovon sie reden.
Auch ein spannender Aspekt. Jetzt haben wir das alles sehr schön dargestellt, sehr positiv. Das freut mich. Das ist auch Aufgabe unseres Podcasts. Wir schauen aber auch mal dahin, wo diese gesellschaftlichen Diskussionen sind, dass da angeblich eine Generation ranrutscht, die überhaupt nicht mehr in der Lage ist, einen Beruf wahrzunehmen, bei dem sie nicht alle 5 Minuten aufs Handy gucken kann, um den Instagram-Account zu verfolgen. Und die in Bewerbungsgesprächen angeblich die Menschen wahnsinnig machen mit Forderungen nach der 4-Tage-Woche und der Work-Life-Balance und die wir gar nicht mehr motiviert bekommen mit dem tollen Auto, mit dem sie zur Arbeit kommen oder dem Tankgutschein. Wie sieht die Realität in Polch aus?
Ja. Es gibt ja so einen wunderbar alten Spruch, die Jugend von heute ist ganz schlimm, darauf kann man keine Zukunft bauen, die zieht sich schlimm an, die hört schlimme Musik, die begehrt gegen die Eltern auf, die taugt nichts. Das ist eingebrannt worden, ich glaube vor 3000 Jahren, in eine persische Tontafel.
Ich muss lachen, ich meine, es ist ein ernstes Thema, Kutscher, aber ich muss jetzt wirklich gerade lachen und mich daran erinnern, dass ich als 17-Jährige meine Eltern und Großeltern genau damit in den Wahnsinn getrieben habe. Frau Emde und Sie wahrscheinlich Ihre Eltern auch schon, oder?
Ja.
Also jede junge Generation möchte sich doch von den Eltern unterscheiden und ist deshalb per se anders als die Elterngeneration. So, das ist das eine. Dazu kommen die digitalen Verlockungen, von denen Sie gesprochen haben. Natürlich, ich sag mal, wenn man so alle 2 Sekunden neues Video scrollt, fördert das nicht die Aufmerksamkeitsspanne. Gleichwohl, die jungen Leute haben Werte. Ja, die wollen etwas Sinnstiftendes tun. Ja, die wollen eben nicht irgendwas tun, um Geld zu verdienen, sondern wollen etwas tun, um sich zu verwirklichen. Und auch hier fetter Pluspunkt für das Handwerk.
Wie kitzeln Sie denn diese Suche nach Sinn und Werten bei den jungen Leuten raus? Was machen Sie denn Besonderes mit Ihren Auszubildenden?
Oh, also da haben wir natürlich viel zu bieten. Es gibt ganze Förderprogramme hier. Das heißt, die schwimmen nicht nur in der Backstube mit und machen ganz normale Tätigkeiten, sondern es gibt extra Förderprogramme. Es geht los, dass sie zu Beginn der Ausbildung mal erstmal zwei nette Tage haben in der Jugendherberge, wo sie mal dass sich kennenlernen, da Programm gefahren wird. Jeden Monat gibt es hier spezielle Förderprogramme, wo man was total Spannendes lernen kann. Also da geben wir in der Ausbildung richtig Gas. Hatten auch jetzt in der Verkaufsausbildung tatsächlich letztes Jahr die Landessiegerin, also die Beste in ganz Rheinland-Pfalz. Sind wir ganz stolz drauf.
Gratulation.
Und das gebe ich gerne weiter.
Schön.
Das hat das Team gemacht. Ne? Mhm. Aber Dankeschön. Und Ausbildung ist Investition in die Zukunft. Und so sehen wir das hier auch. Also nicht ausnutzen. Lehrlinge sind billige Arbeitskräfte und Lehrjahre sind keine Herrenjahre und sowas, was es früher vielleicht mal gab. Sondern Ausbildung ist Zukunft. Wir investieren in die jungen Menschen und die danken es uns und bleiben dann demzufolge nach der Ausbildung auch da und suchen ihren weiteren Weg bei uns.
Ist das Problem dann eher in der Generation der, ich sag jetzt mal, 30-Plus-Jährigen zu sehen? Oder kennen Sie dieses Phänomen, von dem ich berichtet habe, gar nicht?
Also das Phänomen gibt es durchaus, gar keine Frage. Ja, also Sie meinen, dass junge Menschen anders drauf sind, Work-Life-Balance und so weiter?
Exakt, genau. Ja. Dass sie sagen, oh, ich möchte echt mehr, ich möchte nicht die Fehler meiner Eltern machen. Ich möchte mehr Zeit für mich haben, für mein Leben, für meine Familie. Und deswegen bin ich sehr daran interessiert, weniger zu arbeiten.
Ja, man muss ja sehen, dass die jungen Menschen im Wohlstand groß geworden sind und dass die auch keine Not jetzt irgendwie kennengelernt haben und da auch die Notwendigkeit, sich mal reinzuklotzen, nicht so gesehen wird. Ja, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, das ist einfach aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen. Mhm. So. Wenn man dann, ich habe schon gesagt, ich bin ein bisschen in der Welt unterwegs gewesen, in China sieht, wo wir fast verlacht werden für die Wünsche, die immer wieder kommen und Work-Life-Battles, da müssen wir sehr aufpassen, dass wir da nicht von anderen Ländern einfach abgehangen werden. Ja, da wird in anderen Ländern etwas mehr Gas gegeben. Das schreibe ich aber nicht nur der jungen Generation zu, auch, ich sag mal, die Krankenquote in Deutschland ist höher, will jetzt aber nicht in allgemeine Kritik verfallen, es ist, wie es ist. Fakt ist aber, wir werden uns mit Blick auf die nächsten Jahre alle ein bisschen mehr anstrengen müssen, damit es in Deutschland wieder aufwärts geht. Mhm. Und Work-Life-Balance finde ich ohnehin doof, weil dieser Begriff, weil die Arbeit gehört doch zum Leben dazu. Warum macht man da einen Unterschied?
Ja.
Ja. Und wenn die Arbeit Spaß macht, dann muss man jetzt auch nicht eine Grenze ziehen. Ab jetzt muss ich irgendwie arbeiten und jetzt habe ich wieder Spaß. Ich empfehle jedem, einen Beruf zu suchen, mit dem man große Freude hat. Ja, und sowas findet man halt im Handwerk, vor allem eher als am Rechner, sage ich mal. Und mit dem Beruf glücklich zu werden.
Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich glaube, wir sind nicht zwei geteilte Menschen, die auf der einen Seite Arbeit leben und Freizeit, sondern Arbeit kann doch erfüllen und ganz viel Spaß machen. Und es gehört beides dazu.
Und das weiß auch jeder, auch vom Gegenteil her, wenn man mal Sorgen hat auf der Arbeit, dass man die mit nach Hause nimmt. Wir haben, glaube ich, alle schon Auto-Windschutzscheiben in Staus angeschrien, weil wir irgendwas verarbeiten mussten. Oder im Gegenzug morgens unter der Dusche eine geniale Produktidee gehabt. Also natürlich nehmen wir das immer mit. Und deswegen ist jetzt nur meine Meinung, die tut ja nichts dabei, aber ich finde doch immer, wenn man mit Menschen arbeiten darf, wenn man Kollegen hat, wenn man in einem netten Team ist, das ist doch auch schon wunderschön. Und da denke ich häufig, dass so die vielen, die sagen, ach, ich arbeite von zu Hause aus und ich mach mir da irgendeinen Remote-Digital-Job und arbeite da als Zulieferer für eine IT-Firma, da denke ich immer, warte mal ab, ob das deiner Seele wirklich so gut tut und ob du nicht viel mehr Spaß hättest, als wenn du in dieser Bäckerei auf der anderen Seite stehen würdest, wo du dann den Kaffee rausgibst und das Lieblingsbrötchen rausgibst und nicht nur ziehst, um einmal am Tag einen menschlichen Kontakt zu haben.
Ja. Naja, die Menschen sind verschieden, ja. Also nicht jedem liegt dieser direkte Kontakt mit Menschen. Nicht jeder hat eine Liebe zum Backen zum Beispiel. Aber nochmal, wenn jeder seiner Passion folgt, dann, glaube ich, geht's allen Menschen gut. Und wir suchen gerne noch Menschen, die Passion haben, entweder zu backen oder zu verkaufen. und freuen uns auch grundsätzlich immer über Bewerbungen, weil wir natürlich ein wachsendes Unternehmen sind und weil ja durch Fluktuation, da geht der ein andere Mal in Mutterschaft und so, da freuen wir uns immer über neue Bewerbungen.
Dann haben wir jetzt den roten Faden für diesen Podcast. Wir sind eingestiegen mit dem Verweis auf die Shownotes, in der der direkte Link zu dieser Seite bei Dilonas zu finden ist. Wir lassen Sie aber nicht raus, Herr Kütscher. Bevor wir nicht noch, wir hatten ja am Anfang so eine kleine Aufwärmrunde mit Fragen. Jetzt kommen die Final Five. Also es kommen 5 Fragen, von denen ich Ihnen 4 stellen kann. Und die harte, die kommt dann nochmal von der Frau M. da hinten dran.
Oha.
Are you ready?
Ich versuch's. Ich sitze.
Ah ja, ein bisschen mit Humor das zu nehmen, ist doch auch schön. Und in der Tat, jetzt kommt nochmal so ein bisschen Mehrwert für die Hörer. Stellen Sie sich vor, Sie müssten heute ein Unternehmen nochmal oder Ihr Unternehmen nochmal komplett neu gründen. Was bietet Ihnen Main-Koblenz als Umfeld, was Sie vielleicht in Metropolen wie Berlin oder Hamburg schmerzlich vermissen würden?
Nachdem ich selbst aus der Region komme, das ist meine Heimat, weiß ich, hier gibt's Menschen, die haben Leidenschaft, die haben Passion, die sind in der Lage auch ranzuklotzen, wenn es sich für Ziel zu kämpfen lohnt. Und das ist etwas, was das die Gegend sehr ausmacht und dann auch letztlich die Nähe zu den Ballungszentren. Die Infrastruktur ist gut hier. Ich sag mal, wenn wir die Bäckerei hier hätten in Köln beispielsweise, da kriegt man ja kaum den Sprint da rausbewegt ohne Ampeln und Stau und dies, das. Da sind wir hier natürlich bestens gewappnet.
Und hat sich auch noch die schöne Landschaft anzuschauen. Ich denke jetzt gerade an die Fahrer, denen geht's ja auch deutlich besser. Die haben eine definitiv bessere Work-Life-Balance bei Ihnen als im Ruhrgebiet, ne?
Und Sonnenaufgang als Bestandteil des Erlebnisses. Ja.
Das ist wirklich ein Traum. Und jetzt bald wieder die Rapsfelder. Blüht der Raps schon?
Nein, noch nicht. Die Obstblüten nicht, ne? Sind momentan
die
dran.
Obstblüten
also momentan
da, ne?
Ist noch alles weiß. Bald wird es gelb.
Okay. Ja gut, zweite Frage, da geht es ein bisschen um diesen Mutmoment und der Krise als Chance. Wenn Sie jetzt mal zurückblicken auf die schwierigen Phasen, vielleicht auch auf die Fehler, die passiert sind. Was war im Nachhinein die wichtigste Lektion, die das Unternehmen Dilonas gelernt hat, um auch aus dieser Lektion das Unternehmen zukunftsfähig machen zu können?
Da müssen wir natürlich jetzt das Ehepaar Lohner fragen und weil ich um deren Geschichten so ein bisschen weiß. Tatsächlich ist das Unternehmen ja aus schwierigsten wirtschaftlichen Verhältnissen gekommen. Da war der Umsatz, beziehungsweise die Schulden waren 5-mal höher als der Umsatz, nicht als das, was unten drunter rauskam. Ja, sich aus diesem rauszukämpfen war nicht einfach. Es gab natürlich Rückschläge, die gibt's immer. Es gab mal einen kleinen Brand hier in der Backstube, das war eine Herausforderung. Letztlich muss man immer schauen, dass man jeden Tag versucht, das Beste draus zu machen. Das ist der Familie Lohner sehr gut gelungen.
Okay. Gut, und Sie haben es gesagt, das ist Ihre Heimat. Welches regionale Produkt oder welche Tradition aus Main-Koblenz ist denn für Sie außerhalb der Lohners so der Inbegriff von Qualität?
Ich komme aus der Bierstadt Mendig. So, da gab es ja früher mal 28 Brauereien, das kann man ja auch alles besichtigen und eine Brauerei gibt's ja noch. Das heißt, ich finde auch die Biertradition und auch die Steinmetztradition der Region hier sehr, sehr spannend, auch mit Blick auf die vulkanischen Dinge. Das ist durchaus etwas, was mir gut gefällt, wo ich gerne hinschaue und letztlich ist Bier ja auch ein flüssiges Brot.
Ja, absolut. Es gibt doch auch ein Bier, ne? Das heißt das nicht Backstoff oder sowas oder Bäckerstoff?
Es gibt auf jeden Fall Bierbrote, also auch das gibt es.
Das gibt's auch, ja. Aber ich habe auch schon mal bei dem Bäcker ein Bier getrunken, was genau dazu passt, das war auch lustig. Ja, dann schließe ich, bevor ich an Frau Emde jetzt nochmal zum Abschluss übergebe, schließe ich mit der letzten Frage an, die sich auch nochmal an die Region bezieht. Wenn wir jetzt, wir reden ja immer über die starke Wirtschaft, der Podcast heißt Starke Wirtschaft, gutes Leben. Was ist für Sie persönlich so der größte Luxus, den Ihnen das Leben hier in dieser schönen Region bietet?
Na, das ist die schöne Region. Ja, also da ob man jetzt mal eine Runde um den Lacher See läuft oder Fahrrad fährt, irgendwie berghoch, bergrunter, das ist schon tolle Lebensqualität. Dann die Nähe zu den Metropolen, sprich die Kultur ist auch nie sehr weit. Abgesehen davon sind die Gemeinden hier und die Städte auch sehr aktiv, was Kultur angeht. Also es ist schon eine sehr, sehr lebenswerte Gegend.
Mhm.
sage ich mit dem Blick eines Menschen, der jetzt 20 Jahre in Baden-Württemberg gelebt hat, auch lebenswert, aber da steht unsere Heimat hier eh nichts nah.
Freut mich zu hören. Als Wirtschaftsförderer hört man so etwas gerne. Ich kann es aber auch bestätigen. Ich finde Mück auch toll. Dann darf ich die letzte Frage stellen oder eigentlich nur kurz und knackig, weil wir haben nur einen Satz, ich bitte Sie zu vervollständigen. Unternehmerischer Erfolg in Main-Koblenz bedeutet für mich nicht nur Gewinnmaximierung, sondern vor allem
Leidenschaft leben. Das tun, was einem Spaß macht und das ganz viel, ganz oft und andere Menschen für den eigenen Spaß begeistern. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und Gewinnmaximierung, mit Verlaub, die Zeiten sind vielleicht auch ein Stück weit vorbei. Immer mehr, 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 mehr. Ja, wir müssen, glaube ich, alle mit Blick auf die Zeiten, auf die wir schauen, auch die internationalen Herausforderungen, eher den Gürtel enger schnallen und schauen, dass wir mit vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen zufriedener sind. Und das gilt für die Bäckereien, das gilt vielleicht auch für jeden da draußen. Grundsätzlich, Menschen haben gerne Spaß im Leben und den darf man gerne während der Arbeit haben, auch außerhalb davon. Und das mit einer gewissen Bescheidenheit ist, glaube ich, für die Zukunft kein schlechter Weg.
Frau Emde, dann darf ich Ihnen sagen, ein wunderbarer Premierengast für diese neue Reihe. Ich bin sicher, Sie haben die nächsten Gäste schon irgendwo stehen und irgendwo im Visier. Wie hat es Ihnen gefallen?
Also wenn es noch viele Menschen gibt wie den Herrn Kütscher, der diese Vorstellung auch von Leidenschaft, Beruf und Unternehmertum in sich trägt, dann können wir uns glücklich schätzen. Ich finde es, das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, auch Mut zu machen, nicht nur zu jammern, wir haben alle Herausforderungen. Ich glaube, das hat auch der Herr Kütscher eben dargestellt. Es ist nicht ein rosarotes Leben, aber wir haben, glaube ich, wenn wir gemeinsam auch mit einer Leistungsbereitschaft in der Region leben und arbeiten, dann sind wir auf einem guten Weg. Mhm.
Und wissen Sie, was ich so toll fand? Ich fand diese Wärme, als er von den Lohners gesprochen hat, gleich in einem der ersten Sätze, dass Achim Lohner da war. Ich finde, das ist auch nochmal so was Besonderes und vielleicht auch Teil dieses Unternehmerporträts, dass wir jetzt so sagen können, hey, das ist nicht alte Generation gegen neue Generation oder alter Inhaber gegen neuer Inhaber, sondern das war ja echt gerade. Das hat man ja gespürt, ja, dass das wirklich so eine Mischung aus ja Wärme, Liebe und aber auch Respekt ist. Und also vielleicht ist das auch nochmal so ein schöner Impuls, ein schönes Miteinander, dass man sich freut, wenn der Rentner auf den Hof kommt und nicht denkt, ach, da ist er wieder.
Nee, Achim Lohner ist ein väterlicher Freund, Bäckermeisterkollege. Wir haben die exakt gleiche Ansicht, was Qualität angeht. Und da sind wir auch sehr, sehr harsch unterwegs. Da dulden wir keine Abweichung. Von daher, da sind wir ein bisschen auf Brüder
im Geiste. Da spreche ich von Liebe und Wärme und jetzt kommen Sie mit harsch und, und radikal.
Nein, also Qualitätsfanatiker trifft es ganz gut. Und da sind wir tatsächlich Brüder im Geiste, ja.
Stark, stark. Ja, und toll, toll, dass Sie den Weg eben auch von Ihren vielen Ämtern, die Sie innehaben, gefunden haben, eben die Regionen auch gesagt haben, jetzt lasse ich auch mal alles andere ruhen und kümmere mich genau um diese Aufgabe. Ne? Das haben Sie uns im Vorgespräch ja auch erzählt.
Und ich glaube, es ist auch für die beiden Lohners ein Glücksfall, wenn Unternehmensnachfolge so auch von der menschlichen Ebene funktioniert. Mhm. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also Nachfolge braucht ja auch manchmal die Momente, dass es die richtigen Menschen zusammenführt.
Herr Kütscher, ganz, ganz vielen Dank für diesen spannenden Auftakt. Vielen Dank, dass Sie uns auch da so offen und ehrlich berichtet haben. Vielen Dank für den Blick, für die kleine Sendung mit der Maus, die wir ja heute hatten. Alle Infos zur WFG, zu den Lohners finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Starke Wirtschaft, gutes Leben.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Wirtschaftspodcast Main-Koblenz. Starke Wirtschaft, gutes Leben. Abonnieren Sie den Podcast auf Ihrer Lieblingsplattform, um alle neuen Folgen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein zu bekommen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, teilen Sie ihn gerne mit Freunden und Kollegen.